HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Jetzt machen wir den Knopf dran, den grünen Knopf für sozial und ökologisch nachhaltig produzierte Kleidung.
Die Arbeiter werden von dem System des grünen Knopfes profitieren. Es wird uns helfen, die Bedingungen zu verbessern.
Also ich begrüße den grünen Knopf als Schritt in die richtige Richtung, dem aber weitere Schritte noch folgen müssen.
Ich will erreichen, dass vom Baumwollfeld bis zum Bügel unsere Kleider fair produziert werden.
Die Verbände allerdings verhalten sich wenig konstruktiv. Sie sind der Meinung, dass die Textilbranche ja jetzt schon nachhaltig genug ist. Das ist natürlich Unsinn.
Die Kampagne für saubere Kleidung lehnt den grünen Knopf ab, weil wir der Meinung sind, das ist wieder mal eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen. Und freiwillige Selbstverpflichtungen, die kann man einhalten, muss man aber nicht einhalten.
Haben Sie auch unseren Fähren gesehen? Weil der ist konventionell produziert und der ist ähnlich, nicht komplett identisch, der ist fair. Klar, kostet auch preislich natürlich ein bisschen mehr.
Würde ich auch machen, aber ich habe nicht so viel Kohle dabei.
Bei den Endverbrauchern ist, glaube ich, dieses Bewusstsein noch nicht angekommen, unter welchen katastrophalen Bedingungen das produziert wird.
75% wollen fair produziert und 5% kaufen fair produziert.
Die einen tragen die Kleidung, nämlich wir. Andere tragen die Last, wenn sie die Kleidung, die wir tragen, weit entfernt von uns, zum Beispiel in Asien, eigenhändig herstellen, unter Bedingungen, die zutiefst unmenschlich sind. Die Verantwortung dafür tragen Textilunternehmer, die dieser Verantwortung auch nicht annähernd gerecht werden. Genau das muss sich dringend ändern, schnell, wirksam, nachhaltig und am liebsten natürlich auf Knopfdruck. Meint auch die Bundesregierung und will nun mit dem grünen Knopf Druck ausüben auf die Textilproduzenten dieser Welt. Grün ist die Farbe der Hoffnung, aber zu welchen Hoffnungen berechtigt der grüne Knopf? Ein staatliches Gütesiegel, das nur bekommen soll, wer bei seinen Produktionsbedingungen ganz bestimmte Standards erfüllt. Die zu kontrollieren, dürfte aber schwierig sein. Auch das Rana Plaza in Bangladesch war ein TÜV-geprüftes Gebäude, bevor es im Jahre 2013 einstürzte und mehr als 1000 Männer und Frauen, vor allem Frauen, dabei ums Leben kamen. Jahrelang hatten sie dort im Auftrag internationaler Unternehmen Kleidungsstücke gefertigt. Eine Arbeit, bei der nicht nur die Gebäudesicherheit menschenunwürdig und lebensgefährlich war. Grüner Knopf, der richtige Hebel, wie man Unternehmen in die Pflicht nimmt, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Damals, nach dem Einsturz des Rana Plaza, haben sich viele von uns zum ersten Mal klargemacht, was für einen hohen Preis eigentlich die Näherinnen und Näher bezahlen, wenn sie Kleidung herstellen, die so billig wie möglich sein soll, Kleidung, die hierzulande so gerne als preiswert bezeichnet wird. Vor mehr als 6 Jahren, Ende April 2013, gingen die Katastrophenberichte aus Bangladesch um die Welt und viele der ausgebeuteten Arbeitskräfte gingen damals, beobachtet von unserem Korrespondenten Kai Küstner, zum ersten Mal in Massen auf die Straße.
In die Trauer mischt sich immer mehr Wut. Tausende Textilarbeiter strömten auf die Straßen von Bangladeschs Hauptstadt. Einige von ihnen mit Schlagstöcken und Steinen bewaffnet. Doch was gewalttätig und friedlich Demonstrierende eint, ist der Ärger. Darüber, dass es so etwas wie Sicherheit für sie am Arbeitsplatz nicht gibt. Die Wut auf die Fabrikbesitzer ist riesig. Sie richtet sich aber auch gegen deren Auftraggeber. Keiner sollte nach dieser Katastrophe ungeschoren davonkommen, fordern die Protestierenden. Bangladesch ist der zweitgrößte Textilexporteur weltweit. 60% der Lieferungen gehen nach Europa. Es ist nicht das erste Mal, dass Forderungen laut werden. Auch die westlichen Auftraggeber müssten endlich auf die Einhaltung von Sicherheitsstandards achten. Jedes Mal gäbe es nach Katastrophen viele Diskussionen und Zusagen. Doch im Grunde ändere sich nichts, beklagen Kritiker. Daher komme es zu immer neuen tragischen Unfällen. Die Verzweiflung ist unbeschreiblich. Noch immer werden hunderte Menschen vermisst. Familien stehen mit Fotos ihrer Angehörigen in der Nähe des Unglücksortes, beknien die Rettungskräfte, doch bitte weiterzusuchen. Ich möchte meine Schwester zurückhaben, tot oder lebendig. Bitte helft mir, fleht diese Frau. Nach dem Einsturz des 8-stöckigen Gebäudes sind Rettungskräfte auch weiterhin bemüht, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden. Und es geschehen Wunder. Obwohl die Katastrophe bereits am Mittwoch passiert war, konnten Medien zufolge nun erneut Dutzende lebendig geborgen werden. Gleichzeitig ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Das schlimmste Industrieunglück in der Geschichte des Landes, berichten Medien, hätte verhindert werden können. Nachdem Anfang der Woche Risse in dem Gebäude bemerkt worden waren, hatten Behörden offenbar den Besitzer angewiesen, das Haus räumen zu lassen. Doch der hatte sich geweigert.
All das berichtete vor mehr als 6 Jahren Kai Küstner, unser damaliger Korrespondent für Bangladesch, wo am 26. April 2013 das Fabrikgebäude Rana Plaza einstürzte. Eine Katastrophe, die viele Menschen in der ganzen Welt aufmerksam machte auf die lebensgefährlichen und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. Heute nun hat Gerd Müller, der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Berlin, den grünen Knopf vorgestellt. Wo immer dieses staatliche Gütesiegel in Zukunft auf einem Kleidungsstück auftaucht, soll die Botschaft lauten: Dieses Kleidungsstück ist sozial und ökologisch unter so fairen Bedingungen hergestellt worden, dass niemand, der es trägt, ein schlechtes Gewissen haben muss. Unser Hauptstadtkorrespondent Kai Clement war bei der Präsentation in Berlin dabei und er hat unter anderem festgestellt, dass sich viele von uns an ein neues Gütesiegel, neben so vielen alten Gütesiegeln, erstmal gewöhnen müssen.
Einfach ist es nicht mit den vielen Gütesiegeln, nicht für die Kunden, nicht für Heinrich Bedford Strohm, den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche.
Der grüne Punkt, das ist meine Hoffnung, wird dazu beitragen, dass wir mit unserem täglichen Kaufverhalten zur Überwindung dieses Zustands, Punkt habe ich jetzt schon gesagt, sorry,
Knopf.
Der grüne Knopf.
Bedford Strohm unterstützt Entwicklungsminister Gerd Müller bei der Auftaktveranstaltung für den grünen Knopf. Es ist ein kleines Symbol, aber ein großes Versprechen, Textilien vor allem in Entwicklungsländern gerechter, nachhaltiger und sicherer herzustellen. Ein umfassender Katalog soll das gewährleisten. Der verlangt unter anderem die Einhaltung des Mindestlohnes oder Grenzwerte für bestimmte Chemikalien.
Jetzt machen wir den Knopf dran, den grünen Knopf. Für sozial und ökologisch nachhaltig produzierte Kleidung. Es geht um Menschlichkeit.
Entwicklungsminister Müller kündigt an, 27 Unternehmen bekämen noch heute das staatliche Siegel. Insgesamt 70 zeigten bislang Interesse. Müller fordert nun auch die öffentliche Hand auf, etwa beim Kauf neuer Uniformen auf den grünen Knopf zu setzen. Verbindliche Zusagen dafür hat er aber nicht. Dafür hat er sich 2 Unternehmensvertreter mit auf die Bühne geholt, die den grünen Knopf schon jetzt als Gütesiegel für einen Teil ihrer Ware bekommen. Darunter Antje von Dewitz vom Outdoor-Ausrüster VD. Die sieht ihre Branche in der Bringschuld mit ihrem hohen Energie- und Chemikalienverbrauch, die Textilindustrie als drittgrößter Produzent von Mikroplastik.
Dann der Fakt beispielsweise, dass von 2000 bis 2014 sich die Produktion von Bekleidung weltweit verdoppelt hat. Also auch dieses Problem des einfach des Überkonsums.
Noch ein Siegel, sagen dagegen Kritiker, wenn auch immerhin ein staatliches. Zugleich nur eine freiwillige Selbstverpflichtung bemängeln diejenigen, die sich mehr wünschen. Etwa das Netzwerk Kampagne für saubere Kleidung.
Freiwillige Selbstverpflichtung, die kann man einhalten, muss man aber nicht einhalten. Und wir sind der Meinung, wir brauchen endlich Gesetze.
Auch reiche es nicht, Nähen, Färben und Bleichen zu kontrollieren. Zumindest noch nicht, aber die Baumwollproduktion, das Weben oder Spinnen. Und statt Mindestlöhnen müsse es um eine tatsächlich existenzsichernde Bezahlung gehen, verlangt auch Bärbel Kofler von der SPD, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Dahin muss sich das Siegel entwickeln. Und ich hoffe, dass das im Laufe der Pilotphase auch geschieht.
Der Entwicklungsminister nennt den grünen Knopf einen Premiumstandard und einen Anfang. Eine Ausweitung auf die Europäische Union sei sein Ziel. Zudem befrage man derzeit Unternehmen zu menschenrechtlichen Standards bei der Produktion im Ausland.
Wir werten die Fragebogen aus. Weniger wie 50% die Erfordernisse erfüllen, wird es zur Vorlage eines Gesetzes kommen, eines Lieferkettengesetzes.
Und zwar noch diese Legislaturperiode, sagt Müller. Vorerst aber ist der Kunde am Zug, sich für das Siegel zu entscheiden und dafür gegebenenfalls auch mehr zu bezahlen. Wunsch und Tat, das räumt Müller ein, seien da aber weit auseinander.
75% wurden fair produziert und 5% kaufen fair produziert.
Sagt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Und zu diesen 5% der deutschen Bevölkerung, die fair produzierte Kleidung nicht nur befürworten, sondern auch tatsächlich kaufen, gehören wohl auch die Kunden von Lars Wittenbrink. Denn er ist Mitbesitzer des Ladens Grüne Wiese in Münster. Und dieser Laden heißt im Untertitel The Sustainable Clothing Store, das nachhaltige Bekleidungsgeschäft. Guten Abend, Herr Wittenbrink.
Guten Abend.
Sie sagen nun, dass von den 50 Marken, die es in Ihrem Laden zu kaufen gibt, keine einzige mitmachen will beim grünen Knopf. Warum denn nicht?
Diese Marken haben das Gefühl, dass ihr Anspruch eigentlich unterlaufen wird. Der grüne Knopf geht zwar in eine prinzipiell bessere Richtung, Aber der Anspruch von wirklich nachhaltig und fair produzierenden Marken liegt doch deutlich höher. Und sie fühlen sich dann gleichgemacht mit anderen, die sich nicht wirklich Mühe geben.
Sie selbst haben in Ihrem Blog geschrieben über den grünen Knopf, nicht unbedingt sozial, nicht wirklich ökologisch, aber leider staatlich. Warum leider staatlich?
Das Problem ist bei einem staatlichen Siegel, dass es per se eine sehr hohe Glaubwürdigkeit generieren kann. Und mein Gefühl ist es, dass es einfach nicht zu Recht eine hohe Glaubwürdigkeit hat, weil eben weder soziale Standards noch ökologische Standards in dem Maße, wie wir uns das vorstellen würden, gewährleistet sind.
Ich unterstelle mal, dass das bei Ihnen mehr ist als nur ein Gefühl. Woran machen Sie das denn fest? Inwiefern sind die Standards, die der grüne Knopf setzen will, zu niedrig?
Also die größeren Probleme im ökologischen Bereich liegen eigentlich beim Material. Da ist es so, dass der grüne Knopf sich nur die Färbung und weitere chemische Verarbeitung anschaut, aber gar nicht den Ausgangsrohstoff der einzelnen Textilien. Wir haben aber sehr große Umweltschäden bereits beim Anbauen von Baumwolle, wenn die eben nicht biologisch angebaut wird, sondern konventionell. Oder auch beim Herstellen von Polyester aus frischem Erdöl oder auch bei der Produktion von Viskosen, die einen sehr großen Chemikalieneinsatz haben und eben auch schon sehr gefährlich für die Umwelt sein können.
Wenn nun keine der Marken, die Sie anbieten, Wert auf den grünen Knopf legt, dann heißt das ja, wenn ich bei Ihnen Kleidung kaufen will, dann finde ich auf den angebotenen Kleidungsstücken eben keinen grünen Knopf, an dem ich mich orientieren kann. Trotzdem erheben Sie ja den Anspruch, nur fair produzierte Kleidung anzubieten. Wie stellen Sie das denn sicher? Wie prüfen Sie die Produktionsbedingungen der Kleidungsstücke, die Sie für Ihren Laden einkaufen?
Also auch wir arbeiten sehr stark mit Siegeln. Wir haben immer den Anspruch, dass die Marken, die wir führen, ausschließlich fair produzieren lassen und zu einem sehr großen Teil auch mit nachhaltigen Materialien arbeiten. Und auch nur diese Produkte, die wirklich aus nachhaltigen Materialien bestehen, die werden dann auch eingekauft. Es gibt starke soziale Siegel und starke ökologische Siegel. Bei uns haben viele Produkte eine Kombination aus zwei Siegeln.
Diese Kombination aus mehreren Siegeln, wovon dann das eine auf dem anderen aufbaut, ist ja durchaus auch ein Charakteristikum des grünen Knopfes. Das ist ja auch ein sogenanntes Metasiegel, der baut dann seinerseits auf anderen Siegeln auf. Ist so etwas denn unvermeidbar, dass man sozusagen, um ein Siegel erteilen zu können, sich dann auf andere Siegel verlassen muss, wie Sie das ja zum Teil auch tun, wie Sie gesagt haben?
Wir finden das eigentlich beim grünen Knopf eine gute Idee, auf bestehenden Siegeln aufzubauen und nicht noch wieder was völlig Neues dazu zu erschaffen. Man müsste eben sich nur die komplette Produktion über alle Stufen anschauen und nicht einfach das Material außen vor lassen. Und im sozialen Bereich gibt es immer noch andere Lücken.
Was sind denn sonst noch Quellen für Sie, auf die Sie sich verlassen können? Jetzt mal abgesehen von den Siegeln, auf denen Sie dann aufbauen. Haben Sie Gewährsleute? Haben Sie die Möglichkeit, vor Ort, da wo produziert wird, auch Erkundigungen einzuziehen?
Prinzipiell werden wir immer wieder mal eingeladen, uns Produktionen anzuschauen. Es ist allerdings so, dass wissenschaftliche Studien aufzeigen können, dass so angekündigte Besuche eben auch nicht besonders viel zeigen darüber, wie es vor Ort wirklich ausschaut. Für uns wichtig ist eigentlich immer auch eine große Transparenz. Wir mögen es, wenn die Hersteller ihre Produktionsstätten wirklich benennen und offensichtlich machen, wo es dann eigentlich liegt, dass man da vorbeigehen könnte. Viele machen auch Reportagen über ihre Produktion und zeigen wirklich auf, was sie anders machen als andere.
Wenn ich jetzt eben als Kunde zu Ihnen komme und sage, Herr Wittenbring, jetzt sagen Sie mir doch mal, wie sicher sind Sie sich denn persönlich, dass das, was Sie mir hier anbieten, wirklich fair produziert ist? Wie sicher sind Sie da? Wie guten Gewissens können Sie Empfehlungen aussprechen?
Also sehr viele unserer Marken sind kontrolliert von der Fairware Foundation. Das ist eine sogenannte Multi-Stakeholder-Initiative, wo Menschenrechtsorganisationen, Arbeitnehmervertreter und Arbeitgeber zusammen sich eben Produktionen angucken. Die Systematik ist bei denen schon wirklich extrem gut. Das ist einfach das Beste, was wir gerade da haben. Das sagen auch alle kritischen Organisationen, die sich mit der Produktion im Textilbereich beschäftigen. Natürlich kann man nie 100%ig sicher sein, aber der Ansatz, den die fahren, ist der beste, der derzeit verfügbar ist.
Sie haben, bevor heute dieser grüne Knopf vorgestellt wurde, in Berlin immer gesagt, das sei alles zu überstürzt. Man möge sich doch bitte mehr Zeit dafür nehmen. Und in Ihrem Blog haben Sie den Bundesentwicklungsminister Gerd Müller aufgefordert, Zitat, bessern Sie nach, wir helfen Ihnen gerne dabei. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin Minister Müller und sage zu Ihnen, Herr Wittenbring, vielen Dank für Ihr Angebot. Ich bin ganz Ohr, sagen Sie mir, was ich tun soll.
Ja, eigentlich wäre das gar nicht so wahnsinnig schwierig. Also die Siegel, die ausgewählt wurden, um zu belegen, dass ein Produkt nachhaltig und fair produziert sind, sind durchaus schon in unserem Siegelsinne ausgewählt zum größeren Teil. Aber wir hätten eben gerne eine Beachtung dieser Materialebene, also woraus besteht eigentlich ein Produkt und nicht nur der Färbungen. Das heißt, es gibt Siegel dabei, wie Ökotex Made in Green, die lassen eben diese Materialebene außen vor. dann müsste unter Umständen eben noch ein drittes Siegel am Produkt nachweisen, dass dieses Material aus biologischem Anbau kommt oder aus recyceltem Material kommt oder ähnlichem. Und dann gibt es Lücken, die eigentlich eher mutwillig da rein gebaut worden sind. Insbesondere soll pauschal sämtliche Produktion in Europa als fair gelten. Und haben bei Menschenrechtsorganisationen schon oft nachgewiesen, dass gerade in Osteuropa in einigen Ländern die Arbeitsbedingungen eben oft auch nicht den eigentlich europaweit standardmäßig geltenden ILO-Kernarbeitsnormen entsprechen und somit starke Arbeitsrechtsverstöße vorliegen. Und deswegen ist das pauschale Anerkennen von Europa als faire Produktionsort nicht richtig.
Lars Wittenbrink, Mitbesitzer des Ladens Grüne Wiese in Münster, ein Laden mit dem selbstgewählten Beinamen The Sustainable Clothing Store, das nachhaltige Bekleidungsgeschäft. Vielen Dank. Grüner Knopf, der richtige Hebel, wie man Unternehmen in die Pflicht nimmt. Der Tag in HR2 Kultur.
Düster, breit, kahl und eckig liegt im armen Vorort die Fabrik. Zuckend schwillt, schrill und brutal, aus den Toren Maschinenmusik. Schlot und Rohr und Schlot, heiß durchkochtes Turmgestein, speien dickes Qualmgewölk über traurig starre Häuser, Straßenkot. 1000 Mann, Schicht um Schicht, saugt die laute Arbeitshölle auf, zwingt sie all in harte Pflicht, Stunde um Stunde. Bis der Pfiff heiser gellt, aus offenem Tore strömen dann Mädchen, Frauen, Mann und Mann, blasses Volk, müde, verquält. Schläft der Ort, glüh und grell, schreit aus 100 Fenstern Licht, Kraftgesumm, Rädersausen, Qualm durchbricht, roh und dumpf die Nacht. Tag und Nacht, Lärm und Dampf, immer Arbeit, immer Kampf. Unerbittlich schröpft das Molochhaus Stahl und Mensch um Menschen aus.
Vor mehr als 100 Jahren hat der Schriftsteller Gerrit Engelke dieses Gedicht geschrieben, aber die Zustände, die er schildert, und schlimmere noch, sind in vielen Teilen der Welt keine Vergangenheit, sondern brutale Gegenwart. Gerade auch in der Textilindustrie asiatischer Länder wie Bangladesch. Länder, in denen wohlgemerkt für den Weltmarkt und damit auch für uns in Europa und in Deutschland produziert wird. Silke Dietrich ist unsere Korrespondentin für Bangladesch und sie hat in den letzten Wochen recherchiert, ob sich dort etwas geändert hat an den Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, vor allem in den vergangenen 6 Jahren, nachdem das schlimmste Industrieunglück in der Geschichte des Landes mehr als genug Anlass dazu gegeben hatte.
26. April 2013. Diesen Tag wird niemand mehr in Bangladesch vergessen. Mehr als 1.100 Menschen sind ums Leben gekommen, mehr als 2.000 Menschen wurden verletzt, als das Fabrikgebäude Rana Plaza in Dhaka eingestürzt ist. Rosina Begum ist eine der Näherinnen, die das Unglück überlebt hat.
Ich sagte den Helfern, gib mir eine Säge, damit ich meinen Arm abschneiden kann. Das Fleisch war längst verrottet. Es war nicht einfach. Der Knochen war so hart. Als ich es geschafft hatte, zogen mich die Helfer raus.
Fast 2 Jahre hat die Mutter von 2 Töchtern auf ihre Entschädigung warten müssen. 30.000 Euro hat sie dann erhalten. Die westlichen Konzerne, die im Rana Plaza produzieren ließen, konnten sich erst Monate nach der Katastrophe auf einen Hilfsfonds einigen. Unter ihnen auch Firmen wie Kik, Primark und C&A, die alle in Deutschland verkaufen. Rosina Begum wird nie mehr arbeiten können. Zu stark ist ihr Körper und ihre Psyche von dem Unglück gezeichnet. Aber rund 4 Millionen Menschen arbeiten heute nach wie vor in der Textilindustrie in Bangladesch. Und denen sollte so ein Unglück nicht mehr widerfahren. Darauf haben sich zum ersten Mal alle gemeinsam geeinigt. Fabrikbesitzer, Gewerkschaftler, die Regierung in Bangladesch, Hilfsorganisationen und ausländische Modehersteller. Zusammen mit der Internationalen Arbeitsorganisation ILO haben sie einen Plan entwickelt, um die Fabrikgebäude in Bangladesch sicherer zu machen. Sie alle haben sich zu dem Bündnis Accord zusammengeschlossen. Dabei geht es vorrangig um Feuer- und Gebäudeschutz. Seit November 2013 prüfen Ingenieure, wie sicher die Fabrikgebäude sind, in denen vor allem europäische Firmen ihre Kleidung herstellen lassen. Dabei mussten einige Fabriken evakuiert werden, andere mussten ihre Produktion unterbrechen, wieder andere wurden geschlossen. Bei weit mehr als 80% der Fabriken konnten die Sicherheitsmängel behoben werden. Auch die Arbeitsrechtlerin Kalpona Akta, die heute die Hilfsorganisation Zentrum für die Solidarität der Arbeiter in Bangladesch leitet, sagt, dass sich zumindest im Bereich Gebäudesicherheit seit dem Unglück viel verbessert habe in Bangladesch.
Solch ein Desaster soll nie mehr passieren, nicht mal in meinen Albträumen. Ich glaube, in der Textilindustrie wird das nicht mehr vorkommen. Die Fabriken, die so unsicher waren, sind geschlossen worden. Ich würde so weit gehen und sagen, solch ein Desaster kann hier nicht mehr passieren in den Textilfabriken.
Das bedeutet aber nicht, dass die Näherinnen auch einen sicheren Lebensstandard hätten. Der Mindestlohn in Bangladesch wurde nun zwar Anfang des Jahres auf rund 85 Euro pro Monat erhöht, aber zum Überleben reicht das oft nicht aus. Politisch die Arbeitsbedingungen der Näherinnen zu verbessern, ist in Bangladesch nicht so leicht, denn oft sind die Gesetzgeber selbst Fabrikbesitzer. Und viele Abgeordnete im Parlament sind mit der Textilindustrie verbandelt. So hat die Regierung in Bangladesch nun entschieden, die Arbeit mit dem Bündnis Accord zu beenden. Die Überwachung der Gebäudesicherheit wird in Zukunft von Bangladesch selbst in die Hand genommen. Dennoch werden internationale Prüfer, zum Beispiel vom TÜV, Stichproben vornehmen. Auch für das Siegel der grüne Knopf.
Das berichtet Silke Dietrich, unsere Korrespondentin für Bangladesch. Dr. Miriam Sage-Maas, Rechtsanwältin und stellvertretende Leiterin der Organisation European Center for Constitutional and Human Rights, Europäisches Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben gerade gehört, außer den offiziellen Stellen sollen in Bangladesch auch internationale Prüfer, zum Beispiel vom TÜV, die Gebäudesicherheit stichprobenartig untersuchen. Allerdings hatte ja auch damals vor dem Einsturz des Rana Plaza im Jahre 2013 eine TÜV-Prüfung dieses Gebäudes stattgefunden. Und unter anderem Ihre Organisation hat dem TÜV seinerzeit vorgeworfen, nicht erkannt zu haben, dass das Gebäude Rana Plaza ein Sicherheitsrisiko darstelle. Gibt es denn heute, mehr als 6 Jahre später, belastbare Hinweise darauf, was bei der TÜV Prüfung falsch gelaufen ist?
Ja, also wir hatten ein umfängliches Mediationsverfahren beim Bundeswirtschaftsministerium in der sogenannten nationalen Kontaktstelle zu dem Fall, weil wir gesagt haben, dass TÜV eben nicht die gebotene auch ihre Sorgfalt und vor allem auch menschenrechtliche Sorgfaltspflicht an den Tag gelegt hat bei seinen Prüfungen. Wir konnten uns sozusagen im Mediationsverfahren nicht wirklich einigen, aber auch die nationale Kontaktstelle hat festgestellt, dass jedenfalls grundsätzlich die vom TÜV, aber auch von sehr vielen anderen Unternehmen angewendeten Prüfmechanismen und Standards fehleranfällig sind und zumindest problematisch, was sozusagen die Verlässlichkeit der Aussagen, die in diesen Prüfberichten getroffen werden, sind.
Was heißt denn konkret fehleranfällig? Verlässt der TÜV sich zu sehr auf andere Instanzen bei der Prüfung oder prüft er selber nicht sorgfältig genug?
Ja, also wir würden sagen, er prüft auch selber nicht sorgfältig genug, aber das hat sozusagen schon allein dieses Prüfverfahren hat viele also methodologische Schwächen. Also wenn man sagt, man prüft vielleicht nicht nur Gebäudesicherheit, sondern auch so eine Frage von Einhaltung grundlegender Arbeitsrechte, Überstunden, keine Diskriminierung am Arbeitsplatz und sowas, dann sind das Themen, die nicht eben mal in wenigen Stunden mit einmal durch eine Fabrik gehen zu erkennen sind. Und die vor allem auch nicht in so einem Tickbox-Verfahren, also wo einfach nur Formulare ausgefüllt werden, mit Ja, Nein, Kreuzchen gemacht werden. Sondern das sind natürlich sehr viel komplexere Themen. Und häufig haben Auditoren nicht genug Zeit, sich genau das anzuschauen. Hinzu kommt, dass natürlich auch der TÜV nicht unbedingt mit Personal aus Deutschland vor Ort ist, sondern wiederum lokale Auditoren anstellt und es insgesamt auch in Ländern wie Bangladesch gerade ein hohes Korruptionsrisiko auch gibt.
Die Konsequenz aus dem, was Sie sagen, müsste doch dann sein, die Prüfer zu überprüfen, die Kontrolleure zu kontrollieren. Wie wäre denn das zu machen?
Wir fordern, dass jedenfalls dass es einen gesetzlichen Rahmen gibt. Einerseits, was überhaupt die Maßstäbe einer solchen Prüfung sind. Das heißt, wann erfüllen Unternehmen eigentlich ihre Sorgfaltspflicht und hätten es verdient, ein entsprechendes Zertifikat zu bekommen. Und andererseits würden wir halt auch sagen, dass diese Prüfunternehmen jedenfalls für den Wahrheitsgehalt ihrer Auditierung, ihres Prüfberichts haften müssen. Das tun sie derzeit nicht. Das heißt, TÜV hat Rana Plaza auditiert, hat aus unserer Sicht einige gravierende Sicherheitsmängel übersehen, ist damit aber nicht den Arbeiterinnen und Arbeitern, denen ja eigentlich die Auditierung zugutekommen soll, ja, die ja geschützt werden sollten durch solche Prüfungen, haben keine Ansprüche gegen den TÜV.
Welche Möglichkeiten gäbe es denn oder welche Möglichkeiten könnte man schaffen, Prüfunternehmen und ihre Auftraggeber haftbar zu machen?
Wir zusammen mit anderen Organisationen aus der Zivilgesellschaft fordern natürlich eine gesetzliche Regelung. Wir fordern ein sogenanntes Lieferkettengesetz, in dem klar festgestellt sind, was müssen Unternehmen erfüllen in Bezug auf die Sicherheit in ihren Zulieferbetrieben. Dann hätten also auch Prüfunternehmen klare Maßstäbe. Und dann ist auch, und das hat uns auch diese nationale Kontaktstelle schon bestätigt, trifft natürlich ein Prüfunternehmen selber nochmal eine eigene Pflicht, sich zu fragen, wie kann ich denn mit solchen Korruptionsrisiken und anderen Risiken in meinem Bereich der Zertifizierung umgehen und sozusagen und kreiert eine, wenn offensichtlich Fehler gemacht werden, eine eigene zivilrechtliche Haftung.
Als Anwältin und Menschenrechtsaktivistin führen Sie ja auch selbst Verfahren gegen Unternehmen, die beschuldigt werden, ihre Sorgfaltspflichten vernachlässigt zu haben. Eben im Bericht unserer Korrespondentin haben wir gehört, dass eine Überlebende des Rana Plaza-Einsturzes, eine Überlebende mit starker körperlicher und seelischer Beeinträchtigung infolgedessen, 2 Jahre auf Entschädigung gewartet hat. Was macht denn Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Katastrophen wie in Bangladesch juristisch so schwierig?
Wir haben halt das Problem, dass wir keine gesicherte Rechtslage haben, sondern Arbeiterinnen und Arbeiter, die von solchen Katastrophen betroffen sind, müssen sich auf das herkömmliche normale Zivilrecht stützen. Da sind natürlich Verletzungen an Leib und Leben geschützt und darauf kann man auch eine Entschädigung für verlangen. Aber was nicht klar ist, welche Verantwortung tragen denn die Unternehmen, die entlang der Lieferkette sind, also die den Auftrag geben, die T-Shirts abkaufen aus der direkten Fabrik. Und genauso auch wenig ist eindeutig gesetzlich geklärt, welche Pflichten tragen Zertifizierungsunternehmen, wenn die dazu beigetragen haben, dass so ein Unglück geschehen kann.
Sie haben in einem Zeitungsinterview Anfang dieses Jahres gesagt, die Bundesregierung hat es bisher versäumt, eine Rechtslage zu schaffen, die der globalisierten Wirtschaft gerecht wird. Wie könnte das denn die Bundesregierung? Sie ist ja erstmal nur für Deutschland zuständig.
Ja, sie ist natürlich für Deutschland zuständig, aber sie ist natürlich auch dafür zuständig, festzulegen, nach welchen Spielregeln deutsche Unternehmen im Ausland agieren sollen. Und aus unserer Sicht ist es deshalb notwendig, dass dort halt so etwas wie ein Lieferkettengesetz, also ein Gesetz, das genau da die Pflichten und Verantwortung von Unternehmen festschreibt und natürlich auch sozusagen der Länge von Zulieferketten, Flexibilität von Zulieferbeziehungen gerecht wird, aber jedenfalls klare Haftungsmaßstäbe festlegt.
Man müsste ja wahrscheinlich an einen Punkt kommen, wo es dann keine Rolle mehr spielt, keine rechtliche Rolle, wo das betreffende Unternehmen seinen Sitz hat, oder?
Also wir würden zunächst mal sagen, dass man davon ausgehen sollte, dass alle Unternehmen erfasst sind von einem solchen Gesetz, die Zugang zum deutschen Markt haben. Und dann ist es natürlich unter Umständen nicht mehr ganz so entscheidend, wo der Hauptsitz des Unternehmens ist. Und ja, wir würden sagen, es ist natürlich entscheidend, dass Unternehmen eine Pflicht, in dem Moment, wo sie ihre Produktion auslagern auf andere Staaten, in andere Unternehmen, in Subunternehmen, um ökonomische Risiken zu externalisieren, sind wir aber dafür, dass eben auch die sozialen Risiken, die mit dieser Wirtschaftsmethode einhergehen, eingefangen werden über Haftungsregelungen und dass eben negativ Betroffene von diesen Wirtschaftsmethoden Ansprüche haben, ihre Schäden wieder gut zu machen.
Dr. Miriam Sagemaß, Rechtsanwältin und stellvertretende Leiterin der Organisation European Center for Constitutional and Human Rights, Europäisches Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte. Sie leitet dort das Programm Wirtschaft und Menschenrechte. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. An dem Tag, an dem Bundesentwicklungsminister Gerd Müller in Berlin den grünen Knopf vorgestellt hat. Dieses neue staatliche Gütesiegel soll künftig Kleidungsstücke zieren, die, so das Versprechen, unter menschenwürdigen und umweltfreundlichen Bedingungen produziert worden sind. Grüner Knopf, der richtige Hebel, wie man Unternehmen in die Pflicht nimmt. Der Tag in HR2 Kultur. Was würde wohl der Schriftsteller Rudolf Lavand heute, mehr als 100 Jahre nach seinem Tod, zu den Arbeitsbedingungen sagen, die in vielen Textilfabriken Asiens herrschen? Im Jahre 1903 hat er zur Unterstützung streikender Textilarbeiter im sächsischen Krimitschau das folgende Gedicht geschrieben.
Ihr habt gewähnt, es handle sich im schlimmsten Fall um ein paar Wochen. Dann lasse sie ihr Mut im Stich, dann sei der Massentrotz gebrochen. Und was dem Hunger nicht erliegt und seinem nimmermüden Nagen, das werde durch den Frost besiegt bereits in den Novembertagen. Denn wenn nicht vor dem Winterwind der Männer Trotz von selber stürbe, so mache man durch Weib und Kind sie schließlich doch unfehlbar mürbe. Jedoch ihr irrtet euch im Land und im geduld'gen Volk der Sachsen. Es ist der Massenwiderstand bereits euch übern Kopf gewachsen, denn stoisch trotzt man eurer Macht, und prasselnd schlagen jetzt die Flammen des Streits, den ihr frivol entfacht, ob eurem eigenen First zusammen. Ihr ahntet nicht, dass man der Not mit offener Hand zu Hilfe eile, dass man den kargen Bissen Brot mit Krimitschau im Munde teile, dass sich das rote Königreich verbünde über Berg und Tale und euch den rohen Protzenstreich mit hohen Zinsen heimbezahle. Ihr stellt euch ungebärdig noch, gestützt auf den Gendarmenschrecken. Ihr schmäht und höhnt und trotzt, jedoch ihr werdet schon die Waffen strecken. Es spielt ein bängliches Gefühl mit eurer Kampflust armen Resten, und dem Verbissensten wird's schwül beim Blick in seinen Feuerfesten. Die Massen aber sind sich klar, in Reih und Glied stehen sie geschlossen, und willig reichen Hilfe dar im ganzen Lande die Genossen. Gescheitert ist der Herrenschlag, sie schwanken schon in den Entschlüssen und werden den 10-Stunden-Tag am Ende doch gewähren müssen.
So dichtete der Schriftsteller Rudolf Lavand im Jahre 1903. Kehren wir zurück zur Textilindustrie der Gegenwart. Wie kaum eine andere Branche steht sie heutzutage für die Globalisierung der Wirtschaft. Auf der Suche nach den billigsten Produktionsbedingungen sind im 20. Jahrhundert viele Fabriken zuerst von der Schwäbischen Alb nach Jugoslawien oder Portugal verlegt worden, dann ging es in die Türkei, später nach Vietnam und China. Heute werden Kleidungsstücke für den europäischen Markt vor allem in zwei asiatischen Ländern hergestellt. Zum einen in Bangladesch, davon war ja schon einige Male die Rede, und zum anderen in Kambodscha. Und von den Arbeitsbedingungen dort hat sich unser Korrespondent Holger Senzel ein Bild gemacht.
Hunderte Frauen, dicht an dicht, in einer riesigen Wellblechhalle bei Phnom Penh, schneidern die T-Shirts und Shorts, die wir in den Textilketten und Boutiquen im reichen Westen zum Schnäppchenpreis kaufen. So wie die 34-jährige Sophie.
Es ist wahnsinnig heiß in der Produktionshalle. Die Lüfter reichen nicht. Klar kannst du zwischendurch mal aufs Klo gehen, aber du musst dich beeilen. Wenn du zu oft gehst, dann schimpft die Vorarbeiterin.
160 Euro monatlich für 60 Stunden Arbeit, das ist auch im armen Kambodscha nicht viel. Montag bis Samstag kümmert sich Sophies Mutter um die beiden Söhne der geschiedenen Näherin. Die Familie lebt in einer kleinen Hütte in einem Vorort Phnom Penhs. 5 Menschen müssen von Sopés Einkommen leben. Meist gibt es nur Reis. Für Fisch und Fleisch reicht das Geld nicht, erzählt Sopés Mutter.
Es ist hart. Meine Tochter hat ja keinen Ehemann mehr, der mitverdient. Sie muss mit ihrem kleinen Gehalt alleine für uns sorgen. Wenn jemand krank wird, müssen wir am Essen sparen, um den Arzt bezahlen zu können.
Die Näherei, in der Sopé arbeitet, produziert für viele Markenhersteller. Die EU ist weltweit größter Abnehmer für Textilien in Kambodscha, einem der ärmsten Länder der Welt. Berichte über unmenschliche Arbeitsbedingungen in den Fabriken haben den Druck auf die Produzenten erhöht. Der Arbeitsschutz wurde verbessert, Atemschutzmasken beispielsweise sind inzwischen Standard. Auch die Löhne haben sich erhöht, aber davon haben die Näherinnen meist nichts, sagt Sophie.
Wenn Modefirmen Druck aufbauen und wir dann Lohnerhöhungen bekommen, so wie letztes Jahr, dann hat das seinen Preis. Aus meinem Team wurden von 30 Näherinnen gleich 5 entlassen und wir anderen müssen nun dieselbe Stückzahl in 8 Stunden schaffen, statt in 10.
Hungerlöhne, Akkordarbeit, Zusammenbrüche. Fast die Hälfte der Frauen leidet laut einer Studie unter Blutarmut, ein Zeichen von Vitaminmangel. Ein Fünftel ist untergewichtig. Offiziell haben sich die Standards verbessert, sagt Jung Leab von der Näherinnen-Gewerkschaft, aber das sei Augenwischerei.
Kambodschas Arbeitsschutzgesetze werden leider nicht umgesetzt. 2 Überstunden sind erlaubt, aber 4 sind schon fast Standard. Die meisten Frauen haben auch nur Kurzzeitverträge. So leben sie ständig in der Angst um ihren Arbeitsplatz. Die Firmen halten sie klein.
Nach der 10-Stunden-Schicht in der Näherei arbeitet Sophie weitere 3 Stunden als Aushilfe in einem Biergarten. Das bringt noch einmal 43 Euro im Monat. Meistens schläft sie dort auch, denn morgens um 6 sammelt der Kleinbus der Näherei sie wieder ein.
Ich vermisse meine Jungs wahnsinnig. Aber ich muss das hier machen, damit sie zur Schule gehen können. Ich bin so müde, aber ich habe keine Wahl.
Und müde sind die Arbeiterinnen in Kambodscha neben vielen anderen Gründen auch deshalb, weil sie wenig zu trinken bekommen, damit sie seltener auf Toilette und ihre Arbeit deshalb umso seltener unterbrechen müssen. Dr. Gisela Burkhardt ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Femnet. Sie vertritt diesen Verein in der internationalen Kampagne für saubere Kleidung und leitet diese Kampagne innerhalb Deutschlands. Ziel der Kampagne ist es, die Arbeitsbedingungen in der weltweiten Bekleidungsindustrie zu verbessern. Und als Gutachterin hat sich Gisela Burkhardt in vielen Ländern, vor allem in Indien und Bangladesch, die Arbeitsbedingungen vor Ort angeschaut. Guten Abend, Frau Burkhardt.
Schönen guten Abend.
Rechnen Sie damit, dass viele der Produktionsstätten, die Sie gesehen haben, in absehbarer Zeit den grünen Knopf für ihre Produkte beanspruchen können?
Na, da habe ich schon meine Zweifel, muss ich sagen. Ich befürchte, dass das noch nicht an sehr viele Unternehmen geht und auch nicht an sehr viele Fabriken vor Ort. Aber wir müssen eigentlich in der Pilotphase jetzt sehen, wie wirklich die Belege aussehen und wie auch die Nachweise geführt werden und ob das Siegel das verspricht, das einhält, was es auch verspricht.
Wie kann es denn nach den Erfahrungen, die Sie gemacht, nach den Eindrücken, die Sie gesammelt haben, gelingen, die Arbeitsbedingungen in asiatischen Textilfabriken so zu verbessern, dass unser einer kein schlechtes Gewissen haben muss, die dort produzierte Kleidung zu tragen?
Naja, ich denke halt, das Allerwichtigste wäre, wenn wir eine gesetzliche Regelung hätten, dann müssten nicht die Verbraucherinnen und jeder einzelne Verbraucher sich nach den Siegeln orientieren, sondern würde das gesetzlich geregelt. Also das hätte einen wesentlich durchgreifenderen Erfolg. Dann würden alle Unternehmen, auch gerade wenn sie dann in Haftung genommen werden können, natürlich von alleine schon dafür sorgen, dass dies nicht passiert und deswegen dann auch für bessere Arbeitsbedingungen vor Ort sorgen können. Die freiwilligen Maßnahmen, die jetzt wieder verkündet werden, auch mit diesem grünen Knopf, von Herrn Minister Müller, sind zwar schon ein richtiger Schritt und man ist natürlich dankbar, dass überhaupt was passiert, aber es ist nicht der durchgreifende Entwurf, den wir uns eigentlich vorstellen würden.
Das heißt, Sie erleben die Unternehmen, die Sie da besucht haben, in den Ländern, die Sie bereist haben, nicht so, dass sie bereit wären, sich freiwillig selbst zu verpflichten?
Naja, das sind ja die Verpflichtungen, sind ja eigentlich die Unternehmen hier, die sich dazu verpflichten und nicht die Fabriken vor Ort. Das sind ja meistens unabhängige Lieferanten. Und die Verpflichtung von daher dort, die Fabriken sind ja den gesetzlichen Regelungen vor Ort unterstehen sie ihnen. Und die sind oft sehr mangelhaft. Die Gesetze sind gar nicht mal so schlecht, aber meistens werden ja die Gesetze nicht eingehalten vor Ort. Und die große Schwierigkeit ist eben für Unternehmen jetzt hier, nicht nachzuweisen, dass vor Ort keine Menschenrechtsverletzungen passieren. Und heutzutage passiert das meistens so, dass man dann ein Sozialaudit durchführt. Schickt man dann einen Auditor dorthin. Der geht dann einmal in die Fabrik. Das ist eine Momentaufnahme. Meistens ist das vorher angekündigt. Also wir erfahren gar nicht, oder diese Auditoren erfahren gar nicht, wie wirklich die Realität aussieht. Und deswegen sagen wir, das Ganze kann man durch solche Audits eigentlich nicht überprüfen. Und das viele Geld, was auch in diese ganzen Audits gesteckt wird, sollte man lieber in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen stecken und zum Beispiel einen existenzsicheren Lohn an die Näheren zahlen.
Was könnten denn hiesige Unternehmen tun, um wirklich Einfluss zu nehmen auf ihre Zulieferer? Letztlich sind die Zulieferer ja auch darauf angewiesen, ihre Produkte eben an hiesige Unternehmen zu verkaufen.
Naja, klar. Also ich glaube, sie könnten natürlich wesentlich stärker noch zum Beispiel die Forderung durchsetzen, dass höhere Löhne gezahlt werden. Man muss nur sehen, die Unternehmen hier stehen ja in einem Wettbewerb zueinander. Und da geht es dann um minimale Zins. Und wir wissen genau, haben mir auch vor Ort schon die Fabrikbesitzer gesagt, dass sie eben ständig in den Preis gedrückt werden. Und diese Preisdrückerei hat damit zu tun, dass die Unternehmen hier sagen, wir stehen im Wettbewerb, die Verbraucherinnen wollen es billig haben, deswegen können wir nicht günstigere Preise anbieten. Und ich glaube, wenn das aber gesetzlich geregelt würde, dann sind ja auch die Unternehmen nicht mehr in diesem Wettbewerb, sondern dann würde es ganz klar bedeuten, zum Beispiel Waren könnten nur auf den europäischen Markt oder zumindest auf den deutschen Markt kommen, wenn ganz klar sichergestellt wäre, es wären existenzsichernde Löhne gezahlt. Es ist noch ein bisschen Utopie das, aber genau nur so über eine gesetzliche Regelung kann man das, glaube ich, erreichen.
Man wäre allerdings auch dann, denke ich mal, darauf angewiesen, dass zum Beispiel die Beschäftigten selbst öffentlich machen, was dann vielleicht immer noch im Argen liegt. Aber dafür muss es ja ein entsprechendes Klima in dem Land, eine entsprechende Rahmenbedingungen in den Unternehmen und in Politik und Gesellschaft des jeweiligen Landes geben, dass sie sich trauen und auch trauen können, Missstände anzuprangern.
Ja, auf jeden Fall. Also genau das wäre auch oder ist auch Bestandteil zum Beispiel im Rahmen des Textilbündnisses, darüber, was ja auch der Minister Müller ins Leben gerufen hat. Da versuchen wir ja zum Beispiel Beschwerdemechanismen aufzubauen. Also es ist schon sehr wichtig, dass die Beschäftigten vor Ort sich beschweren können. Auch, dass man die Möglichkeit gibt, dass Gewerkschaften vor Ort sich gründen können. Denn die wissen ja nun wirklich am besten, wo der Schuh drückt, wo die Probleme liegen. Und ich glaube deswegen, dass man also manche Dinge eben gemeinsam angehen muss. Da kann nicht das einzelne Unternehmen sehr viel bewirken, gerade weil es vor Ort ja auch in einer Fabrik nicht zu 100% in der Regel auslastet, sondern da verschiedene Einkäufer tätig sind. Aber wenn man sich da zusammentäte und dann gemeinsam sagt, wir führen ein gutes Beschwerdesystem durch oder wir sagen zum Beispiel, wir wollen dort in diesen Fabriken einen existenzsichernden Lohn zahlen, dann wären das wirklich Fortschritte für die Menschen vor Ort.
Sprechen Ihre bisherigen Erfahrungen dafür, dass sowas gelingen kann?
Nun ja, wir versuchen das ja im Rahmen des Textilbündnisses. Das ist ein sehr, sehr dickes Brett, was wir da bohren müssen. Wir sind da in langen Verhandlungen. Also im Moment sieht es noch nicht so aus, dass das funktioniert. Wir haben immerhin eine Bündnisinitiative, es gibt inzwischen mehrere Bündnisinitiativen, genau gesagt zwei funktionierende. Eine dritte ist in Planung. Aber eine der Bündnisinitiativen richtet sich an Spinnereien in Tamil Nadu in Indien. Dort ist es zum Beispiel so, dass das sind junge Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren, die dort in diesen Spinnereien beschäftigt werden, die auch auf dem Gebäude oder im Gelände der Fabrik, der Spinnerei untergebracht sind und die mehr oder weniger da gefangen sind, müsste man schon sagen. Also die können nicht frei rausgehen, können das nicht frei verlassen, können nicht auch die Arbeit aufkündigen. Die haben sich völlig verpflichtet, dafür 3 bis 4 Jahre zu arbeiten und das oft für 12 Stunden am Tag oder eben auch in der Nacht und das junge Mädchen. Und da wollen wir halt gemeinsam zusammen mit einigen Unternehmen, die sich da bereit zu erklärt haben, im Rahmen des Textilbündnisses das gemeinsam angehen und zumindest mal in 300 Spinnereien bessere Arbeitsbedingungen umsetzen. Also da hoffen wir, dass wir da weiterkommen.
Dr. Gisela Burkhardt, Vorstandsvorsitzende des Vereins Femnet, Mitglied in der internationalen Kampagne für saubere Kleidung und Leiterin dieser Kampagne in Deutschland. Als Gutachterin hat sich Gisela Burkhardt in vielen Ländern, vor allem in Indien und Bangladesch, die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie angeschaut. Vielen Dank. Grüner Knopf, der richtige Hebel, wie man Unternehmen in die Pflicht nimmt. Der Tag in HR2 Kultur. Zum Handel und damit auch zum Handel mit Textilien gehören aber immer zwei Seiten, nämlich nicht nur diejenigen, die Kleidungsstücke herstellen und verkaufen, sondern auch diejenigen, die sie am Ende kaufen. Das tun wir alle in mehr oder weniger großem Ausmaß. Und die meisten von uns werden sich dabei nicht immer Gedanken darüber machen, unter welchen Bedingungen die Kleidungsstücke hergestellt worden sind, die wir tragen. Ja, oft liegt es uns überhaupt fern, bei Gegenständen, die wir benutzen, daran zu denken, dass andere Menschen sie durch ihre Hände Arbeit hergestellt haben. Dieses weit verbreitete Phänomen hat schon Bertolt Brecht beschrieben in dem Gedicht »Fragen eines lesenden Arbeiters«.
Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten doch in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Friedrich II. Siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Jede Seite ein Sieg. Wer kochte den Siegesschmaus? Alle 10 Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen? So viele Berichte, so viele Fragen.
Fragen eines lesenden Arbeiters von Bertolt Brecht. Und so wie wir beim Blick in die Geschichte oft nur die glanzvolle Spitze einer Bewegung betrachten und nicht die unverzichtbare Basis, nicht die Menschen, die mit ihrer Arbeitskraft hinter einer historischen Leistung stehen, so neigen wir auch oft dazu, beim Kauf eines Kleidungsstücks nur seine Schönheit und sein Preisschild zu berücksichtigen, nicht aber die Umstände, unter denen es produziert und zu uns exportiert wurde. Immerhin könnten wir von heute an nicht nur nach dem guten Aussehen und dem Preisschild Ausschau halten, sondern auch nach dem grünen Knopf, dem neuen staatlichen Gütesiegel, das, so der Anspruch, nur fair produzierte Kleidungsstücke tragen dürfen. Viola Wohlgemuth bei der Umweltorganisation Greenpeace Deutschland, Campaignerin für Konsum. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung müssten denn schätzungsweise alle Produkte ohne grünen Knopf im Laden hängen lassen, damit die Produzenten sagen, wir haben verstanden?
Ja, je mehr, desto besser auf jeden Fall. Im Moment spricht man so von 1-3% im deutschen Handel von fair und sauber, also in diesem Fall chemisch fair, chemisch sauber hergestellter Kleidung. Das heißt, wir bräuchten immer mehr und diese Siegel gibt es eigentlich auch schon. Das heißt, wir brauchen nicht nur den grünen Knopf, sondern wir müssen jetzt anfangen, fair und nachhaltig zu kaufen. Und das nachhaltigste Kleidungsstück ist natürlich das, was gar nicht erst neu produziert werden müsste. Das heißt, spannend wären es jetzt hier eigentlich die Alternativen auszuprobieren, wie das Tauschen und Teilen.
Wenn es um die Frage geht, wie verhalten wir uns als Menschen, die Kleidungsstücke kaufen und verbrauchen, dann lautet die Antwort seit einiger Zeit, wir kaufen viel und in immer kürzeren Abständen und wir verbrauchen zu schnell und zu viel. Der Fachbegriff lautet Fast Fashion. Ich habe gelesen, in den letzten 15 Jahren ist der Verkauf von Kleidung weltweit um das Doppelte angestiegen, während die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Kleidungsstücks stark zurückgegangen sei. Welche Faktoren tragen denn dazu bei, dass wir Kleidung so kurz nur nutzen im Durchschnitt?
Ja, Kleidung ist gerade in Europa, gerade in Deutschland wirklich zum Wegwerfartikel verkommen. Also wir kaufen in Deutschland im Durchschnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr, pro Person. Und wir reden hier nicht von Unterwäsche oder Socken, nein, wir reden hier wirklich von Oberbekleidung. Und gleichzeitig wissen wir, dass im Durchschnitt in deutschen Kleiderschränken, in jedem deutschen Kleiderschrank mindestens ein Kleidungsstück hängt, das noch komplett neu ist, also wo halt wirklich das Etikett noch dranhängt, was man nie tragen wird. Und dann werden diese Massen an Kleidung irgendwann, und das ist oft sehr schnell, weggeschmissen. Das heißt, es werden also große Tüten gepackt, sie werden zu den Altkleidercontainern gegeben oder direkt sogar Müll entsorgt. Wir wissen, dass nur 30% der Kleidung in Deutschland überhaupt zu Altkleiderhändlern kommt. Das meiste wird über den Hausmüll entsorgt. Das bedeutet also, Kleidung hat keinen Wert mehr für uns, es kostet uns nichts mehr. Wir kennen mittlerweile Geschichten, wenn man im Einkaufen geht und junge Konsumentinnen trifft, die bei Primark oder in ähnlichen Läden rauskommen. Es wird das gleiche Kleidungsstück in 2-3 Farben oder 2-3 Größen gekauft und alleine das Anprobieren wird schon als aufwendiger empfunden, als es zu kaufen. Das heißt, sie sind halt einfach nichts mehr wert. Wir sehen die Ressourcen, die hinter diesen Kleidungsstücken stecken. Und beim T-Shirt sind da schon mal bis zu 2700 Liter Wasser, die nur für die Produktion eingesetzt werden. Die sehen wir nicht mehr und die werden nicht mehr eingepreist.
Und das Angebot ist ja da, denn je billiger Kleidung wird, und es gibt ja einen starken Preiskampf in der Branche, desto mehr muss natürlich abgesetzt werden, damit die Unternehmen dran verdienen. Das heißt also, wir werden überschwemmt mit immer mehr Kleidung und können uns dem gar nicht mehr entziehen?
Die Frage ist natürlich, nehmen wir das Ganze an oder fangen wir an, Sand ins Getriebe zu streuen, Sand im Getriebe zu sein? Es ist aber wirklich der Fall. Also Fast Fashion ist wirklich explodiert in den letzten Jahren. Wirklich doppelt so viel gekauft, halb so lange getragen und das wird immer noch weitergehen im Moment. Also der Zenit von Fast Fashion ist von der Produktion noch nicht überschritten. Wir sind mittlerweile bei 52 Mikrokollektionen angekommen im Jahr. Das bedeutet also, jede Woche hängt praktisch eine neue Kollektion in den Läden der großen Fast Fashion Riesen in Deutschland. So viel brauchen wir nicht, so viel können wir auch gar nicht kaufen. Wir haben jetzt schon mehr Kleidung auf diesem Planeten, als wir jemals eigentlich auftragen könnten in den nächsten 30 Jahren. Aber man merkt, dass ein Umdenken stattfindet. Wir werden diese Sache eigentlich müde, weil es ja auch gar nichts mehr mit Stil zu tun hat oder mit eigenem Kleidungsstil, wenn ich wirklich jede Woche diese neuen Kollektionen sehe. Das heißt, die Menschen sehen sich eigentlich danach umzudenken. Das sehen wir auch durch neue Studien. Selbst wenn Fast Fashion mehr wird und immer schneller auf den Markt kommt, wird in Deutschland auch wirklich mittlerweile ein Trend erkennbar, dass die Menschen es nicht länger mitmachen. Also die Alternativen werden gefeiert, die Alternativen werden Instagram-tauglich, wenn es um Kleidertauschpartys geht, wo mittlerweile hunderte Menschen zusammenkommen und ihre Kleidung mitbringen und das Ganze genießen, das Ganze als Fest sozusagen sehen, die
Geschichte ihrer Kleidung auch zu erzählen, sie weiterzugeben. Genauso natürlich auch, dass auch große Kleidungshersteller auch in Deutschland, auch Discounter, auch auf Druck von Kampagnen wie von Greenpeace, der Detox My Fashion Kampagne anfangen, Leihmodelle auszuprobieren, Rücknahmen auszuprobieren, also nachhaltiger zu produzieren. Und das muss der Trend sein. Das heißt, wir müssen runterkommen von Fast Fashion. Wir müssen
zu Slow Fashion, das ist ja dann der Gegenbegriff. Wie kann das denn gehen, wenn jetzt die Tatsache, dass es immer billigere Klamotten gibt, auch dazu führt, dass die in dem Sinne billiger sind, dass sie weniger haltbar sind? Also rein stofflich schon. Da muss man natürlich auch die Voraussetzung haben, auch Kleidungsstücke länger tragen und dann auch gegebenenfalls recyceln und wiederverwerten zu können.
Genau, das ist der wichtige Ansatz. Also das bedeutet, Slow Fashion bedeutet, nachhaltig zu produzieren. Also nicht nur, dass sie fair hergestellt werden und dass keine umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien eingesetzt werden, sondern dass sie möglichst langhaltig sind. Das heißt, dass ich Kleidung so herstelle, dass sie reparierbar sind überhaupt, dass ich sie im Notfall am Ende dann auch recyceln kann. Das bedeutet also, dass ein Kleidungsstück auch so hergestellt wird, dass ich einzelne Teile davon auseinandernehmen kann, dass man wirklich einen Reißverschluss mal wieder einnähen kann. Diese ganzen Punkte müssen bedacht werden. Und dann ist es vielleicht nicht der lila Tiger-Tanga, sondern es ist vielleicht eher ein anderes Produkt, das ich auch mal mit anderen Dingen tauschen kann. Und da geht ja auch der Trend hin. Das heißt, Capsule, dass man Dinge wieder mehrfach tragen kann, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das brauchen wir natürlich von den Firmen. Das heißt, die Firmen müssen runterkommen vom schnellen Verkaufen von Textilhändlern hin zu Textildienstleistern. Ansätze sehen wir hier schon, denn sobald man Verantwortung dafür übernimmt, dass man zum Beispiel Kleidung zurücknimmt und sie selber repariert, fängt man dann auch automatisch an, bei dem Design dieser Kleidung darauf zu achten, sie doch dann auch so herzustellen, zum Beispiel bei Schuhen, dass ich sie reparieren kann. Das heißt, wir sehen diesen Trend.
Das heißt, als Verbraucher könnte man sich dann aber doch wieder zurücklehnen und sagen, erstmal müssen die Unternehmen dann ein entsprechendes Angebot schaffen, damit wir uns überhaupt auf Slow Fashion besinnen können.
Diese Angebote gibt es ja. Das heißt, ich sehe uns als Verbraucherin halt hier eigentlich auch als Zünglein an der Waage. Das heißt, wir können ja selber diese Entscheidung treffen. Es gibt Eco-Fashion-Stores, die genau solche Möglichkeiten anbieten. Es liegt jetzt eigentlich an uns, die bekannt zu machen und die halt auch wirklich mit Stolz zu tragen. Ich bin wirklich, ich trage gerne mit Stolz ein getauschtes Kleidungsstück und rede darüber. Das heißt, man sieht das jetzt auch bei Influencerinnen, die das zeigen. Da muss der Trend hingehen. Es muss cool sein, es muss hip sein, ein getauschtes, ein geliehenes Kleidungsstück zu tragen, ein repariertes Kleidungsstück und das Ganze zu zeigen, also diese ganze Makerinnen-Bewegung, wir nennen das auch das Make-Something-Event, was einmal im Jahr stattfindet, wo es darum geht, diese ganzen Fähigkeiten zu teilen und wieder zu lernen, wie kann ich denn flicken, eine Hose, und dann heißt es natürlich nicht mehr flicken, sondern dann heißt es Visible Mending und man verwendet Goldfäden und ist dann stolz auf seine mit Goldfäden geflickte Hose und zeigt die gerne. Das heißt, man nimmt wieder den Wert dieser Kleidung wahr und das liegt natürlich an uns, das heißt, solche Firmen zu unterstützen, die solche Alternativen anbieten und sie auch wahrzunehmen und darüber zu reden. Und ich glaube, da haben wir halt sehr viel in der Hand. Gerade in der heutigen Zeit ist halt so ein unethisches Verhalten von Vernichtung von Kleidung und das Verbrennen. Solange das im Dunkel passiert, ist es nur unethisch. Wenn wir es halt alle zusammen ans Tageslicht zerren, ist es halt ein PR-Desaster. Und da haben wir, glaube ich, gerade sehr viel Macht als Verbraucherin.
Haben Sie im Gefühl, wie lange es denn dauern würde, bis dann eine solche Trendwende auch sichtbar wäre, so sichtbar, dass sich Produktionsbedingungen dann ändern aufgrund des Verbraucherverhaltens?
Ich glaube, wenn wir alle aufstehen würden in Deutschland und das von heute auf morgen machen würden, ginge das sehr, sehr schnell. Das sehen wir immer, sobald der Druck der Bevölkerung da ist, fängt die Politik an, auf einmal sehr schnell zu handeln. Und am flexibelsten sind halt hier die großen Firmen. Als wir von der Detox, also von Greenpeace angefangen haben 2011, Firmen ganz konkret zu konfrontieren mit den Umweltauswirkungen ihrer eigenen Kleidungsstücke, die sie hergestellt haben, konnte man das ganz schnell umändern. Dann verwendet man alternative Chemikalien. Das geht sehr, sehr schnell. Das bedeutet also, solange wir aufstehen, sobald wir was verändern, können wir das sehr schnell erreichen.
Viola Wohlgemuth bei der Umweltorganisation Greenpeace Deutschland, Campaignerin für Konsum. Vielen Dank. Grüner Knopf, der richtige Hebel, wie man Unternehmen in die Pflicht nimmt. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.